Einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise guten Abend. Es ist mal wieder kurz vor 12. Die E3-Themen-Special-Woche hier bei Insert Moin ist in vollem Gange. Wir nähern uns dem Gipfel fest. Ich glaube, wir haben es gerade erreicht. Soeben lief die Präsentation von Ubisoft im Vorfeld der E3. Wir hatten über die letzten Tage ja schon gesprochen, in den letzten Tagen gesprochen über Microsoft, die Xbox-Konferenz. Wir sind jetzt sehr gespannt, was Sony gleich präsentiert wird, heute Nacht um 3. Und was haben wir noch gehabt? Da habe ich schon vergessen, was ich schon gemacht habe. EA war natürlich noch. Das heißt, Nintendo steht noch aus und jetzt schauen wir uns erstmal gemeinsam mit dem Alex an, was Ubisoft präsentiert hat. Ich bin der Manu, einen wunderschönen guten Morgen, Alex.
Moin Manu und danke für die Einladung.
Du warst auch schon ein paar Mal hier zu Gast. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesprochen. Wir waren auf der Gamescom zusammen. Wir werden auch dieses Jahr uns da wieder treffen und gemeinsam die Insert Moin WG etablieren. Da hat man dich wahrscheinlich zuletzt gehört. Ich glaube, danach warst du nicht mehr zu Gast, gell?
Stimmt, nur halb. Also ja, genau, wir haben in Köln zusammen eine WG geteilt, fast auch das Bett. Das machen wir dieses Jahr hoffentlich auch wieder. Einen Podcast haben wir tatsächlich noch nicht zusammen aufgenommen bisher.
Aber vor Ort natürlich. Du hast doch bei dem Gamescom-Podcast mitgemacht.
Ich glaube,
man hat dich im Hintergrund mal gehört.
Ja, das kann sein. Aber ich war noch nicht offizieller Gast bei euch. Als Cameo.
Das gibt's doch gar nicht. Das muss ich nachher gleich mal nachrecherchieren.
Ja, ich glaube, dieser Ubisoft-Presse- Konferenz-Podcast ist der Beginn einer wunderbaren Podcast-Freundschaft.
Du schreibst und machst Videos für Curved hauptberuflich, deswegen genau. Warst du ja auch auf der Gamescom letztes Mal. Da haben wir euer WLAN strapaziert, um die Podcasts hochzuladen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Wir haben uns gemeinsam gerade Ubisofts E3-Pressekonferenz angeschaut und so richtig große Überraschungen gab es eigentlich nicht, um jetzt mal schon so ein bisschen das Kurzfazit vorwegzunehmen. Aber es gab sehr viele interessante Spiele, die man aber eigentlich auch alle erwartet hatte, oder? Also es gab jetzt keine Mega-Überraschung. Grüße an Daniel, der ja gerade im Urlaub verweilt. Splinter Cell wurde leider doch nicht angekündigt. Das war ja einer der Geheimtipps, die so irgendwie im Raum standen. Aber Ubisoft hat sich dieses Jahr sehr auf ihre bestehenden Marken und auf bereits bekannte Marken konzentriert. Und so die große Überraschung, wie zum Beispiel jetzt ein neues Battle Isle oder Battle Isle Royale, was ja mein Tipp war, darauf müssen wir wahrscheinlich auf nächstes Jahr warten. Da gab es nichts in dem Bereich.
Nee, das stimmt. Und die einzige Überraschung, wenn ich so sagen kann, The Division 2, was ja eigentlich auch kann, aber war ja im Vorfeld auch schon geleakt. Da gab es ja irgendwie ein Foto von einem Banner dazu, dass das vorgestellt werden würde.
Aber ja, das war ja auch die logische Konsequenz, dass das weitergeht.
Ja, absolut. Ja. Klar. Aber du hast recht, es gab sonst eigentlich nichts wildwegen Neues. So. Und vor allem auch gar keine neue IP in dem Sinne. Aber lass uns das im Detail besprechen.
Es gab gar keine neue IP, aber wir gehen mal so ein bisschen durch. Ja. Fangen wir mal mit der Show an. Die fing relativ überzeugend an, weil es gab ja immer einen Part bei der Ubisoft-Pressekonferenz, der so ein bisschen fremdschämig war oder wo man sich schnell noch mal ein Bierchen oder auf die Toilette gehen konnte, nämlich der Just Dance-Part. Just Dance ist eine Riesenmarke für Ubisoft, finanziert wahrscheinlich manch andere Titel und auch mal Experimente, weil es einfach ein Big Seller ist und deswegen akzeptiert man das natürlich auch, dass Just Dance ein Teil dieser Ubisoft-Konferenz ist. Und dieses Jahr, finde ich, haben sie es richtig cool gemacht. War eine sehr straffe Konferenz. Es kamen wirklich nur Entwickler auf die Bühne, gemeinsam mit Yves, und haben immer nur paar wenige Sachen gesagt. Es war eine sehr straffe Konferenz. Es gab kein Gelaber zwischendurch, keine unnötigen, langgezogenen Phasen. Und auch der Just Dance Part war diesmal richtig geil integriert in die Show, weil sie damit eröffnet haben. Und das hat so dermaßen gute Laune erzeugt, dass, glaube ich, alle überrascht waren und Just Dance im positiven Licht dann auch da stand am Ende.
Ja, voll. Also es fing halt überhaupt nicht an wie eine Pressekonferenz, sondern irgendwie wie so ein Varieté oder so. Also fast schon so eine Show. Hatte so einen Konzertcharakter. Ich habe mich so ein bisschen, es ging ja damit los, dass so ein als Panda verkleideter Typ irgendwo in seiner Straße stand und angefangen hat zu tanzen, zu so Blasmusik. Und ich habe mich total an dieses diesen Eminem-Auftritt bei der MTV Music Live Awards damit erinnert gefühlt. Weißt du, wo er dann in dieses Theater reinmarschiert? Und das haben die ja auch gemacht und das war super cool. Also die Musik war super, die Choreografien waren toll. Ich war ganz überrascht, dass mir Just Dance in der Form tatsächlich so gefallen würde.
Ich mag sowieso den Artstyle, also die Aufmachung von Just Dance. Es ist halt einfach nicht mein Genre, weil ich hier irgendwie meinem Platzbedarf hier in meinem Zimmer ist einfach nicht genug. Ich hab mit meinen Söhnen ab und zu mal Just Dance aktiviert und eingeschaltet und die stehen da schon auch drauf. Das finden die schon auch witzig. Also es ist schon, wenn man Just Dance mal spielt, dann weiß man schon, warum das so ein Riesenerfolg ist. Ja. Aber die Aufmachung ist super, die Musik ist auch irgendwie toll integriert in dieses Spiel, aber man muss damit nicht eine Pressekonferenz irgendwie 10 Minuten lang erzählen, welche neuen Features da jetzt drin sind. Das war jetzt genau richtig. Sie haben gesagt, im Oktober kommt ein neues Just Dance. Da geht's ja wie bei FIFA und Co. hauptsächlich darum, dass halt neue Lieder, neue Lizenzen drin sind. Und deswegen war das so als Eröffnung richtig gut gemacht.
Haben ja auch null Gameplay gezeigt, ne? Also war ja auch nötig, man weiß ja, wie es aussieht und wie es funktioniert. Sie haben wirklich nur diese Live-Show gehabt und danach ging's direkt weiter.
Sehr gut. Dann ging es direkt mit dem Highlight der Konferenz weiter, würde ich sagen. Das war ja das, was in den letzten Jahren ein bisschen geteasert wurde und ein Spiel, auf das ich mich auch sehr freue. Ich mag das Original sehr gerne, Beyond Good and Evil und jetzt Beyond Good and Evil 2, was ja trotz des Namens 2 ein Prequel wird, fing mit einem sehr hübschen, wirklich sehr, sehr hübschen Render-Trailer an. Und man hat aber auch ein bisschen Gameplay Neues gesehen und eine große Überraschung, dass auch tatsächlich Jade wieder zurückkehrt, beziehungsweise, wie sagt man da bei dem Prequel, wieder auftaucht, bevor man sie kennt. Ich weiß es nicht. Schwierig einzuordnen, ja.
Aber das habe ich mich gerade gefragt, ist das wirklich ein Prequel? Weil das Schwein, also Paige, erkennt sie ja als Jade. Das heißt, er muss sie ja irgendwo erkennen.
Sie haben es auch nochmal betont, dass es ein Prequel sein wird.
Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Der Render-Trailer sah fantastisch aus. Also ich war sofort so, boah, ich will dieses Spiel spielen. Unglaublich tolle, die Figuren, also ne, die ganzen Charaktere, die da auftreten, haben mir super gut gefallen. Was ist mit Jade wird, dass sie jetzt die Gegenspielerin sein soll? Mal sehen, ob das nur so die Hook am Anfang ist und ob sie dann doch irgendwie noch zu der Crew zu dazu stößt. Abgesehen von dem Spiel fand ich besonders spannend dieses Space Monkey Programm. Hast du das mitbekommen?
Ja, dieses im Prinzip so eine Art, ein eigener Name für so eine Open-Beta-Kollaborationsgeschichte irgendwie.
Genau.
Unter diesem Namen Space Monkey Program. Da kam dann auch Joseph Gordon-Levitt, der Hollywood-Schauspieler, auf die Bühne, der Co-Founder ist von einer Firma namens Hit Record, also hitrecord.org, bei der man so, ja, ich kannte das vorher nicht, vielleicht kennst du das, wo so Kollaborationen, Kreativlinge zusammenkommen können und so sagen, hey, ich brauche hier irgendwie noch ein Musikstück für dieses Projekt und so weiter, wo man sich so gegenseitig koordinieren kann. Und sie sind jetzt eine Kooperation eingegangen mit diesem Hit Record, um Creative Challenges für Beyond Good and Evil zu machen. Also im Endeffekt User-Generated Content, aber eben über eine offizielle Schiene, über dieses Hit Record, was dann diese Welt befüllen soll mit Musik, mit Graffitis, mit allem drum und dran. Und sie haben das so arg in den Fokus gerückt, wo ich mir gedacht habe, ja, ist halt jetzt eine andere Form von User-Generated Content. ich fand, es wirkte auf einmal ein bisschen komisch, weil die Ambitionen für dieses Beyond Good and Evil sind ja so groß. Also sie haben ja auch nochmal gesagt, es wird alles seamless. Du von einem einzelnen Kampf bis eben raus hin zum Weltraum und riesige Welten und so weiter. So große Ambitionen für dieses Spiel und dann sollen die User mitbauen an dieser Welt. Und irgendwie war das für mich, da fehlte noch so ein bisschen mehr Info. Also soll das jetzt so sein, dass es bezahlte Arbeiten dann sind oder benutzen sie jetzt quasi die Fans an diesem Spiel mitzuwirken, um Arbeitsstunden zu sparen? Also das kam für mich nicht so richtig raus und deswegen fand ich es eher fast ein bisschen negativ.
Okay, ich hab's tatsächlich positiv aufgefasst, aber du hast recht, natürlich, wenn das am Ende nur heißt, man, dass der Name dann irgendwo in den Credits unten auftaucht, im Grunde so, als würdest du bei Kickstarter ein Projekt backen. Weiß nicht, ob das den Aufwand wert ist.
Hallo, Future Manu hier. Während wir den Podcast aufgenommen haben, kam noch ein Newsletter von Ubisoft, eine Pressemitteilung, die dann nochmal dieses Space Monkey Programm nochmal ein bisschen en Detail erklärt haben. Und da stand auch tatsächlich diese Information drin, dass Künstler und Künstlerinnen, die da mitwirken, nicht nur in den Credits auftauchen, sondern auch vergütet werden. In welcher Form das genau passiert, ist nicht klar, aber das soll genau diese Kooperation mit hitrecord.org bringen, dass dann Künstler eben auch vergütet werden. Wollte ich nur kurz einwerfen, nicht, dass der Eindruck entsteht, Ubisoft bereichert sich da an den Usern, sondern das ist tatsächlich auch mit Bezahlung. Finde ich wichtig. So, weiter im Programm.
Ich musste nur so ein bisschen schmunzeln, als dann im Hintergrund immer stand, your art here, also hier könnte ihre Grafik stehen oder hier könnte ihre Werbung stehen. So, fand ich von der Idee her ganz putzig und aber darüber hinaus hast du recht, das Spiel von den Ambitionen her ist es fantastisch. Ich fand es ein bisschen schade, ich bin mir gar nicht sicher, bei dieser einen Gameplay-Szene, die haben sie die ganze Zeit nur so auf so einem kleinen Screen gezeigt, oder? Also da haben sie gar nicht das Bild vergrößert, das war fast ein bisschen schade.
Also im Feed hat man nur die Kamera von außen gesehen, mit den Leuten, die da standen, sodass man es quasi nur indirekt gesehen hat. Fand ich auch ein bisschen komisch. Also es war die Bühne war irgendwie cool, weil sie eben so mehrere Monitore und Leinwände da hatten, war schon interessant zu sehen, aber ich hätte auch gerne das Gameplay irgendwie direkter gesehen. Und es wird auch in den nächsten Tagen, wenn jetzt die E3 offiziell losgeht, wahrscheinlich auch nochmal mehr Infos geben, weil sie auch gesagt haben, sie haben eben eine spezielle Präsentation vorbereitet für die Presse behind Closed Doors. Das heißt, da werden wir relativ viel Infos wahrscheinlich noch erfahren. Trotzdem fand ich das, was man da gesehen hat, sehr hübsch. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was für eine Art von Spiel das sein wird. Also der Trend geht ja gerade so ein bisschen dahin so, ja, du kannst es natürlich auch alleine spielen, aber es ist halt eine dauerhafte Online-Welt und du kannst natürlich auch im Koop spielen. Also das Gleiche, was wir bei Anthem gesehen haben, das Gleiche, was wir jetzt bei Fallout 76 bei Bethesda gesehen haben. Stimmt, über Bethesda haben wir noch gesprochen die letzten Tage. das geht alles so in diese Richtung, wir wollen eine dauerhafte Welt, Online-Welt haben, wo du gleichzeitig Singleplayer und Multiplayer in einem Konzept hast. Und das hat jetzt Beyond Good and Evil 2 ja auch so gezeigt in der Form, ja.
Stimmt, das war bei Ubisoft auch der rote Faden, hatte ich das Gefühl, ne? Ja, diese Vermischung von Single und Multiplayer. Das ist so ein bisschen die Companion-App von 2018 irgendwie.
Ja. Aber so richtig Release-Datum oder so weiter gibt es noch nicht. Die sind dann auch schnell wieder gegangen, nachdem sie dieses Space Monkey Programm gezeigt haben. Ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile. Also bei den Ambitionen, die die haben, muss man sich, glaube ich, noch ein bisschen gedulden.
Ich rechne auch frühestens Ende 19 mit, vielleicht sogar noch später.
Ja, ja.
Also sie haben ja wirklich gar nichts gesagt, nicht mal irgendwie ein ungefähres Datum.
Ja,
danach kam so ein bisschen Fanservice, ne? Also als dann die beiden Runden von der Bühne verschwanden. Justin Kruger, der Community Developer für Rainbow Six Siege, bin ich leider komplett raus, muss ich sagen. Ich habe es nur ganz kurz gespielt. Ist ja anscheinend ein riesiger E-Sport-Titel.
Ja.
Was hat er gesagt? 35 Millionen Spieler oder so. Und war 5 Minuten für die Fans.
Ja, und vor allem wurde diese Dokumentation beworben, die ja durchaus ganz interessant aussah. Also es ist eine Dokumentation mit dem Namen Another Mindset, die, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Leute so um den Dreh rum, 8 Leute, 7 Leute, so, also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Leuten aus dieser E-Sport-Szene begleitet. Einen Coach, einen Spieler, eine Spielerin, die ins Finale gekommen ist, eine, keine Ahnung, eine Community-Manager und so weiter. Und diese Leute werden dann in so einem sehr emotionalen, bedeutungsschwangeren Doku-Stil begleitet. Man sieht die, wie sie dann durch den Wald joggen und sich mental auf das Finale vorbereiten. Also es wird natürlich ein sehr,
sehr nah dran.
Ja, genau. Ein sehr werbelastiger Film wahrscheinlich, weil, so wie ich das verstanden habe, ist es jetzt keine unabhängige Doku, sondern schon natürlich auch von Ubisoft finanziert. Also es sah aus wie ein hübscher Werbefilm für diese E-Sport-Atmosphäre. Aber ja, mal gucken. Also kann ja durchaus auch trotzdem interessant sein, wenn diese Leute da begleitet werden und dieser E-Sport-Bereich so ein bisschen beleuchtet wird. Dann kam mein Highlight. Der verrückte Finne ist auf die Bühne gekommen.
Ja.
Von Redlinks, eine so geil durchgeknallte Firma, die natürlich bekannt sind für ihre Trials-Spiele. Und der kam auf die Bühne in so einem Evil Knievel-Kostüm, kam mit so einem kleinen Moped irgendwie da angefahren und ist auf die Bühne und ist hat erstmal alles zu Brei geschlagen, indem er getan hat, als würde er, er hat getan, als würde er stolpern und hat da die Kulisse umgehauen mit dem Monitor und dem Redepult. War super lustig. Ich habe sehr gelacht, weil er gesagt hat, es ist halt einfach Trials, ja. Du stolperst, du machst Crashes, lustig, aber stehst dann wieder auf und machst weiter. Fand ich einen sehr amüsanten Auftritt und Trials Rising kommt im Februar, wie alles 2019, aber da freue ich mich sehr drauf. Ein neues, großes, richtiges Trials bei diesem Blood Dragon.
Achso, Trials.
Das Blood Dragon hat mich sehr enttäuscht und deswegen warte ich seit Fusion eben auf ein schönes neues Trials und das sah genau nach dem aus, was man halt von Trials möchte. Viele Explosionen, viele lustige Stunts und Basic-Kontrolle halt auf dieses Motorrad und auf die Challenges. Und sie haben so ein bisschen den Schwerpunkt drauf gelegt, das zugänglicher zu machen für eben neue Spieler, weil es halt echt auch ein schweres Spiel ist. Und das fand ich zumindest eine Entwicklung in die richtige Richtung.
Ja, wobei das ja die Trials-Reihe eigentlich auszeichnet. Also der Name impliziert es ja schon.
Ja.
Also du machst halt einen Level, machst du halt 100 Mal, wie bei Meat Boy oder so, bis du es perfekt beherrschst.
Ja.
Ich fand es halt cool, dass es auch für die Switch rauskommt. Das könnte ich mir echt cool vorstellen für unterwegs. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist jetzt, was so die Neuerungen sind. Das sieht jetzt halt wieder mehr aus wie der Vorgänger von Trials Fusion. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Also im Grunde Trials 2 oder so.
Evolution.
Also wieder, ja, genau. Also weniger futuristisch, sondern wieder schön gritty und sowas. Aber was sonst die Neuerungen darüber hinaus sind, er hat gesagt, bigger than ever, was auch immer das bedeuten soll. Am Ende sind es Motorräder, die über Rampen und Schanzen fliegen. Genau.
Aber du hast recht, es wirkte nicht mehr so geleckt, sondern es wirkte wieder mehr unterschiedliche Szenerien. Also der Trailer hatte so ein bisschen mit den Eindruck erweckt, als wäre es halt so eine Weltreise, dass man irgendwie alle verschiedenen Stationen hat, von einem Maya-Tempel bis hin zu einer irgendwie Fabrikanlage. Aber du hast recht, Evolution und Fusion waren sehr futuristisch, wo sie dann ja auch ein bisschen, was weiß ich, mit Teleports und sowas gearbeitet haben. Genau. Das Trials Rising scheint wieder sehr klassisch zu werden, ja.
Schön finde ich, dass sie eine Klaus Beta für das Ende des Jahres angekündigt haben. Freut mich auf jeden Fall drauf.
Ja, wobei ich nicht weiß, warum man bei dem Spiel eine Beta braucht. Aber
keine Ahnung. Ja, weil vielleicht auch, weil es so viel Wert auf Multiplayer legt. Also sie haben ja irgendwie gesagt, never ride alone, competition is everywhere. Keine Ahnung.
Ja, aber sie haben zu wenig Features vorgestellt, gell? Also das hätte mich jetzt eben auch genau interessiert. Man hat im Trailer sehr viel Multiplayer gesehen und es waren ja immer zwei separate Modi. Und sie haben jetzt dann diese 20-Star-Players, also irgendwie Elite-Spieler von Trials, eingeladen nach Finnland und mit denen irgendwie halt diese Tutorials entwickelt und die Features entwickelt. Aber sie haben nicht erzählt, was da jetzt dabei rausgekommen ist. Ob das jetzt irgendwie dauerhaft online sein wird, ob da irgendwie Liga-Modus integriert wird. Also sowas hätte mir jetzt noch als Info gefehlt, was denn da jetzt genau rausgekommen ist bei dieser Mithilfe der Community. Naja.
Ja, aber ich denke, das erfahren wir irgendwann später Zeitpunkt nochmal.
Dann gab es weitere Infos zu The Division 2. Natürlich. Da haben wir ja auf der Xbox-PK schon ausführliches Gameplay gesehen. Auch bekannt unter dem Namen, hey, wir zeigen euch jetzt mal, wie Spieler im Multiplayer miteinander reden. Aber so redet in echt niemand miteinander. Ja, genau.
Es wäre so schön, wenn die Leute so miteinander kommunizieren würden und nicht die ganze Zeit. Ich möchte es jetzt nicht piepen, aber naja, andere Dinge sagen.
Und vor allem nicht über alltägliche Dinge reden, sondern wirklich strategisch und taktisch sich absprechen. Aber das Gameplay hat mir tatsächlich bei der Xbox, da sind sie ja durch so eine abgestürzte Air Force One und haben gegen so Feinde, das war richtig geil, oder? Ich habe mega Bock auf The Division 2.
Ich habe auch total Bock drauf. Ich spiele den ersten Teil nach dem Update wieder gespielt und ich finde es super. Ich freue mich riesig, auch auf Washington DC, das sieht echt gut aus.
Sie haben jetzt diesmal mehr so noch Sachen erklärt. Also sie haben sehr viel Stimmungsmut-Trailer gezeigt. Ja, genau. War auch schön gemacht. Also das kann Ubisoft halt einfach ganz gut von dieser kleinen Enklave, die irgendwie bei der irgendwie sich Leute abschotten im Vorort von Washington, der dann so weiter wandert, die Kamera, und wird immer dreckiger, immer versifter, bis man am Ende dann bei den drei Helden angekommen ist, die halt da die Division, die auf Washington zulaufen. War sehr stimmungsvoll und es ist schon eine ganz, ganz andere Atmosphäre, als durchs verschneite Manhattan zu laufen.
Es sieht abwechslungsreicher aus.
Wahnsinn, oder?
Ja. Und natürlich, was ich total geil finde, statt einem Bogen gibt es eine Armbrust als Waffe. Finde ich super. Richtig gut. Nicht ganz verstanden habe ich, es gibt ja so eine Specialization, haben sie es genannt. Mhm. Also so verschiedene Klassen. Habe ich das richtig verstanden, dass man das erst nach der Kampagne wählt? Also man spielt sozusagen die normale Kampagne durch und danach spezialisierst du dich? Oder...
Das wollte ich dich jetzt auch fragen, weil so habe ich es auch verstanden, ja. Man spielt die Kampagne und dann legt man sich fest und dann geht das Endgame los. Also ich glaube, dass sie aus den Fehlern gelernt haben von The Division 1, dass sie zu wenig Endgame-Content haben. Und deswegen jetzt gleich hier so dieses Statement, nach dem ersten Durchspielen hast du quasi nur das Tutorial gemacht und dann legst du die Spezialisierung fest, kriegst deine Spezialwaffe und dann kannst du erst so richtig im Multiplayer die Unique, also so diese für dich für den Raid-Content vorbereiten, weil das war einer der großen neuen Features. Ja. Es wird Raids geben für bis zu 8 Spielern und das ist genau das, was was halt bei The Division gefehlt hat, so dieses was mache ich denn, wenn ich das Game durch habe? Genau.
Ja, sie haben, glaube ich, sehr genau bei Activision zugeguckt, bei Bungie. Mhm. Und geil Raids. Ich bin sehr gespannt, bis zu 8 Spieler können die spielen. Er hat noch so weiter gar nichts gesagt, also wie die Raids funktionieren oder sowas. Er hat einfach nur gesagt, gibt Raids. So, Punkt.
Genau. Aber wenn dann diese Spezialisierungen klar sind und man da wirklich auf so einen Pfad dann einschlägt, das eine war dann halt eher so ein Sniper, das andere war dann erst halt der explosive, die explosive Klasse. Das wird schon, glaube ich, alles ganz cool. Es spielt 7 Monate nach The Division, also diese Virus-Geschichte hat es ein bisschen eingedämmt und der Fokus der Geschichte geht jetzt eher dahin, dass es so eine Art bürgerkriegsähnliche Situation mit Raids und so weiter, also mit Loot und gegenseitige sich totkloppen irgendwie existiert. Man hat irgendwie so Gangs gesehen, die dann auf einmal ihre eigenen Gesetze etablieren und Leute standesrecht, hinrichten, standesgemäß exekutieren. Und du als The Division musst da halt für Recht und Ordnung sorgen. Und sie haben auch schon diese Update-Plan, also dieses Ding mit Endgame-Content, haben sie gleich schon gesagt, komplett 2019 hindurch werden alle zusätzlichen Episoden und DLCs kostenlos erscheinen. Genau. Das ist auch ein wichtiges Signal, weil das haben sie ja auch bei Rainbow Six und so gelernt. Und auch bei anderen Spielen, dass das halt, das hat ja Battlefield jetzt auch etabliert, dass DLCs nichts mehr kosten, um halt die Community nicht zu entzweien, sondern halt zusammenzuhalten, genau.
Ja. Und vor allem, es sind halt Content-DLCs, ne? Also jetzt nicht irgendwie, dass du eine neue Waffen oder Rüstung bekommst, sondern halt richtig neue, keine Ahnung, Gebiete, vielleicht auch neue Raids dann im späteren Verlauf. Also finde ich sehr cool, wenn das alles so aufgeht, wie sie sich das vornehmen und dann auch zeitlich einhalten. Hört sich das alles sehr gut für mich an. Hat auch schon einen Termin, ne? 15. März 2019.
Genau, endlich mal was nicht im Februar. Also wenn man dann die ganzen Februar-Spiele durch hat, Anthem und so, dann kann man im März endlich beruhigt The Division 2 spielen.
Das wäre traurig, wenn du Anthem am 15. März schon durch hättest. Das wäre
genau
bitter für BioWare.
Aber es sind tatsächlich, die Spiele sind tatsächlich echt starke Konkurrenten, weil ich finde, die gehen in eine ähnliche Richtung. Das eine ist halt eher so klassisch Shooter und so, aber trotzdem wird es ein Spiel sein, was du halt mit deinen nach dem Feierabend mit deinen Buddies, mit deiner Online-Community irgendwie halt spielen willst, oder? Ich glaube schon, dass die sich da gegenseitig ein bisschen das Wasser abgraben, weil von der Art und Weise sind es ja schon ähnliche Spielkonzepte.
Sind doch auch beide Third-Person-Shooter, oder? Also so Richtung Deckungsshooter schon eher. Also Destiny ist dann nochmal eine andere Richtung. Ja, ich bin sehr gespannt.
Und das Gameplay sah fantastisch aus, also wie sie sich da abgesprochen haben und dann diese ganzen Spezialwaffen. Also es ist halt einfach die konkrete Fortführung von The Division. Alles, was da irgendwie auch schon gut funktioniert hat, wird jetzt halt weitergetrieben. Ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht irgendwie noch so im Laufe der nächsten Zeit vielleicht noch so, was weiß ich, diese ganzen Sachen, die von The Division jetzt gut funktioniert haben, ob die irgendwie wiederkommen. Also was, sie haben zum Beispiel nicht gezeigt, was mit diesem PvP-Modus passiert. Ja, der wurde jetzt die noch Dark gar Zone, nicht angesprochen. Oder? Diese Dark Zone in Manhattan, die fand ich ja vom Konzept her eigentlich ganz geil, dass es sowas gibt, dass deine Leute irgendwie Rogue gehen können und du auf einmal halt gegen deine eigenen Leute kämpfst. Sowas haben sie jetzt da gar nicht gezeigt, aber es würde ja zu dem Setting trotzdem weiterhin dazu passen.
Das ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal von The Division gewesen. Ich glaube nicht, dass sie das rausschmeißen.
Ja.
Das wäre ja Quatsch. Es hat einfach gut funktioniert, es hat Spaß gemacht und es war jedes Mal wieder Nervenkitzel. Und sie haben das wahrscheinlich einfach der Zeit wegen nicht erwähnt, weil dann die Raids irgendwie doch das neuere, coolere Feature waren.
Ja. Cool finde ich natürlich auch, wenn du weiterhin dann in The Division 2 nach Manhattan gehen könntest, um zu sehen, was da denn inzwischen passiert ist.
Ja. Ja, ich hatte schon überlegt, ob man seinen Charakter übernehmen kann, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Nee, glaube ich auch nicht, ja. Gut, dann ging es musikalisch weiter. Da haben sie nicht so viel spielerisch gezeigt, weil das kommt nämlich jetzt schon diesen Monat. Am 26. Juni haben sie jetzt endlich den Release bekannt gegeben. Wir wussten ja auch schon, dass es kommt. Mario and Rabbids Kingdom Battle, dieses XCOM-artige Spiel, die Kooperation mit Nintendo, bei der die Rayman-Hasen, die Rabbids, gemeinsam mit Cosplay-Kostümen gegeneinander kämpfen. Ein super fantastisches Spiel, haben wir ja auch ausführlich hier im Podcast besprochen. Und ich freue mich sehr auf diesen DLC, weil Donkey Kong auch mit Cranky Kong als Rabbit-Version, das muss richtig cool sein. Da freue ich mich sehr drauf. Und 26. Juni, und sie haben dann einfach gesagt, gut, wir brauchen da jetzt nicht mehr so viel, glaube ich, zu erzählen. Lass uns Grant Kirkhope auf die Bühne holen und ein paar Musiker und lass die ein bisschen jammen. Und das haben sie dann gemacht.
Ja. Ja, haben dazu dann irgendwie noch einen Trailer im Hintergrund laufen lassen, passend zur Musik. Das hat super funktioniert, hat es ein bisschen aufgelockert so, ne?
Genau.
Fand ich sehr angenehm.
Hat jetzt keine neuen Infos groß rausgezogen, aber wie gesagt, das können wir ja demnächst schon spielen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie sagen, das war unser Musik-Act und jetzt könnt ihr es runterladen. Also so dieser Shadow-Drop, weißt du, weil das Datum war ja noch nicht bekannt. Deswegen hatte ich fast ein bisschen damit gerechnet, dass sie sagen, und Donkey Kong Adventure steht ab jetzt zum Download bereit.
Aber das wäre Zucker gewesen, ja.
26. Juni, dauert ja nicht mehr lang. Skulls and Bones, das war das, was wir in den letztes Jahr so ein bisschen letztes Jahr als die Überraschungsankündigung gesehen haben. Ja. Da haben sie sehr viel Fleisch jetzt und Futter rangesteckt an dieses Spiel und hat mir unglaublich gut
gefallen. Sieht sehr lecker aus, ja.
Finde ich auch. Und also, ich würde gerne wissen, ich hätte jetzt gerne eine Kamera im Büro von Rare. Ich würde jetzt gerne wissen, wie die reagiert haben, weil
ich glaube, Dan Schiff geht gerade unter.
Alter Schwede, also da müssen die sich jetzt echt warm anziehen. Xbox hat ja auch noch mal auf der PK gesagt, dass neuer Inhalt kommt für Sea of Thieves. Da waren wir ja alle auf sehr hohem Niveau enttäuscht, außer die Wasseranimationen. Die sind wirklich fantastisch. Habe ich schon mal erwähnt, wie toll die Wasseranimationen sind
von Sea of Thieves. Ein, zweimal.
Aber Skulls and Bones macht gefühlt, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, alles besser und macht alles das, was wir bei Sea of Thieves vermisst haben, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und es sieht so gut aus. Sieht so unfassbar gut aus.
Erzähl mal so ein bisschen, was wir jetzt erfahren haben.
Also es gibt, im Grunde haben sie die Seeschlachten von Assassin's Creed Black Flag extrahiert und daraus ein ganzes Spiel entwickelt. Man spielt einen Piraten, im Indischen Ozean, man flieht vor dem britischen Empire aus der Karibik in diesen Indischen Ozean und kämpft dann eben gegen das Empire oder gegen andere Piraten um die größten Schätze letzten Endes, ne?
Na klar.
Ja, ich weiß gar nicht, ob noch mehr Story drinsteckt irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwie zum Beispiel vom Bord gehen kann richtig, ob sowas auch noch alles drinsteckt. Am Ende des Tages bist du halt auf deinem Schiff unterwegs und kämpfst gegen andere Piraten. Aber das sieht so fulminant inszeniert aus. Wahnsinn. Also diese Seeschlachten.
Es ist schon so wie Sea of Thieves. Also man hat gesehen, wie er am Anfang durch sein Hideout läuft, also der Hauptcharakter oder genau. Du. Und dann deine Crew zusammenstellst. Es war genauso wie bei Sea of Thieves, dass du dir so eine Art Mission ausgesucht hast, was du machen sollst. Du konntest dann irgendwie abfragen, ja, okay, gerade stehen die Winde gut. Das heißt, in der Spielwelt wird es mehr Galeeren geben, Schatzkisten zu finden und so weiter. Und dann haben sie wirklich sehr viel Gameplay gezeigt, wie Kämpfe ablaufen. Und was mich überrascht hat, dass dieses Spiel, was bis jetzt sehr ernst aussah in den Trailern und in den Ankündigungen, wahnsinnig arcadig wird. Also grafisch ist es immer noch sehr ernst irgendwie. Also es ist nicht so comichaft wie Sea of Thieves mit so einem Augenzwinkern. Es ist schon realistisch gerendert sozusagen, aber trotzdem auch sehr übertrieben auf eine Art und Weise. Also du baust dein Schiff halt aus, wie du halt bei Autorennspielen dein Auto tunst. Ja, du kannst dann vorne die Galionsfiguren auswählen. Die haben dieses Steuerrad. Yeah. Haben sie ja wirklich dann mit so Haifischzähnen und so customized und
cool, dass dir das auch aufgefallen ist.
Ja, genau. Also es war wie so ein Autotunen und die Kämpfe selber, die haben mich tatsächlich dann auch angesprochen, aber sie waren unglaublich arcadig. Und ich fand die Mischung erstmal ein bisschen krude, da, dass es so realistische Piraten-Battles sind und dann aber so triffst du andere Schiffe, du hast dann so Overlays, wie halt so, ja, wie so Augmented Reality Sicht auf dein Piratenschiff. Genau, ja. Und das ist ja was Sea of Thieves zum Beispiel gar nicht macht. Ja? Die lassen dich ja voll in diese Immersion drin. Und hier hast du halt so die typischen gamey Einblendungen, wo deine Kanonen einschlagen, wie viel Schaden du gerade gemacht hast. Und dann kommen auch so Pop-ups, wo dann irgendwie steht, hier Legendary Chest gefunden und so weiter. Hat mich erst ein bisschen irritiert, aber ich glaube, dass es für den Spielspaß tatsächlich sehr zuträglich ist, was sie da machen.
Ja, also es ist jetzt wahrscheinlich, ich kann es natürlich nicht einschätzen, aber es ist wahrscheinlich nicht so strategisch wie ein, keine Ahnung, Schiffe versenken oder so, sondern wie du sagst, arcadiger. Aber ich finde, das hat dem irgendwie gar nicht geschadet. Also es wirkte jetzt natürlich in der Demo sehr irgendwie
sehr hektisch.
Super. Ja, schon hektisch, aber trotzdem gut gespielt. Also die wussten natürlich sehr genau, was sie tun. Ich glaube, wenn wir das jetzt spielen würden, würde das nicht so cool aussehen. Also ne, wir würden halt ineinander, mit dem Schiff ineinander hängen bleiben oder sowas. Oder ständig umeinander rumfahren und die uns nicht treffen. Bei so einer Demo muss man ja mal noch ein bisschen darauf achten, dass das ja alles durchchoreografiert. Aber es hat auf jeden Fall gut ausgesehen. Also ich weiß nicht, ob auch irgendwie Seeungeheuer drin vorkommen. Ob es irgendwie Wale oder Haie oder sowas gibt. Oder irgendwelche anderen Kraken, die dann angreifen. Oder ob es wirklich nur um die Schiffskämpfe geht.
Es wirkte sehr realistisch in dem Punkt. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ob jeder ein Schiff kontrolliert. Also sie haben gezeigt, wie eben du als Captain dein Schiff kontrollierst und man hat gesehen, wie die Kamera wechselt. Also Sea of Thieves war ja das Besondere, dass du zum Beispiel unter Deck bist, die Karte mir Kommandos geben muss, wo ich langfahre. Ich bin am Steuer, kann also nicht genau sehen und ein dritter Mitspieler bedient die Kanonen und ein vierter Mitspieler steht oben auf dem Bug oder vorne am Bug und sagt, hey, wir müssen weiter Backboard oder so. Das war ja da durchaus die Besonderheit, was das Spiel besonders macht. Und hier hatte ich so das Gefühl, dass jeder eine ganze Crew steuert als einzelner Spieler. Weil so die Kameraperspektive hat sich so hin und her gewechselt, ja, dass er dann irgendwie hoch gewechselt hat zur Kamera und auch von vorne schießen konnte und quasi einfach Befehle geben konnte, diese Kanone zu schießen. Und dann gab es eine Situation, wo eine starke portugiesische Galeere kam, die zu stark war für den einen Spieler. Und dann hat er quasi weitere Schiffe eingeladen in den Kampf und zu sagen, hier join Party. Und dann haben die quasi gemeinsam im Multiplayer diese vom Computer gesteuerte Galeere besiegt. Und dann aber auch wieder dieses Rogue-Moment, dass sie dann quasi danach sich battlen um die Schätze. Ja, also von daher, deswegen habe ich das so interpretiert, jeder steuert halt ein komplettes Schiff. Und das war jetzt nicht so auf diesen Koop ausgelegt, sondern eher auf gemeinsam, wie man halt im Multiplayer-Shooter auch gemeinsam dann auf so einen Held ballert, auf so eine NPC ballert.
Ja, stimmt. Was mich aber, also wo es mich sofort gecatcht hat, waren halt wieder bei den Shanties. Also ich finde diese Piraten-Shanties finde ich einfach so gut, wenn die so gesungen werden. Und das hat es halt auch wieder drin gehabt. Ja. Aber ich weiß aber gar nicht, was ich ein bisschen schade fand. Ich hatte das Gefühl, wenn du ein Schiff entern willst, dann macht er das automatisch. Also du hast da gar keine...
Da wird dann nicht mehr gekämpft mit
Genau, ich hatte gedacht, dass du da nochmal als Gegenseite noch eine Chance hast, dich zu wehren. Aber in dem Moment, wo du halt entern drückst oder das aktivierst, ist dann halt das Schiff geentert. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber vielleicht hat das auch getäuscht.
Was ich auch mit Arcadic meine, ist zum Beispiel, dass mir aufgefallen ist, die Schiffe haben Special Abilities. Ja, also du hast dann, je nachdem, welchen Rang du dir erarbeitet hast, welches Schiff du gekauft hast, wie stark das ausgebaut ist, hast du dann eine Spezialfähigkeit. Zum Beispiel hat er dann eben erzählt, dieser Offsprecher, dass jetzt dieses Schiff, was da selektiert wurde, hatte dann die Spezialfähigkeit, 30 Sekunden lang Kanonen zu ballern, ohne nachladen zu müssen. Ja, also das war dann schon so, da geht schon ganz weit weg von klassischen Piratenkämpfen und da muss man wirklich Bock drauf haben. Also ich bin mal gespannt, was da die Zielgruppe ist. Es ist halt wahnsinnig arcadig ohne dieses Augenzwinkern von Rare. Also von daher schon auch sehr unterschiedlich zu Sea of Thieves und Release war nur grobe Angabe 2019. Wahrscheinlich im Februar, wie alles.
Mhm. Und Play Early, wahrscheinlich gibt es noch eine Beta im Vorfeld.
Natürlich, ja.
Ja.
Aber Story, das war ja deine Frage noch, ich glaube, das wird auf diesen Multiplayer sich beschränken, dass da die Story erzählt wird durch die Abenteuer, die du erlebst. Das wird jetzt keine Singleplayer-Kampagne oder sowas geben, wie bei Assassin's Creed oder so.
Hey, wenn es gut gemacht ist.
Ja, reicht ja auch.
Mehr.
Genau. Ja. Dann kam der zweite Hollywood-Schauspieler auf die Bühne, Alex. Ja. Was war denn da los? Elijah Wood kam auf die Bühne.
Genau, Transference. Ich glaube, sie haben es vergangenes Jahr schon einmal vorgestellt. Ne? Mhm. Der erste und einzige VR-Titel von Ubisoft dieses Jahr. Nachdem sie ja die PlayStation VR so anfangs unterstützt haben, passiert da jetzt anscheinend gar nichts mehr. Mhm. Man hat ein bisschen mehr, auf der Gamescom hatte ich nicht die Gelegenheit, das zu spielen. Ich glaube, man konnte auf der Gamescom schon Transference anspielen.
Genau,
das war für mich so, okay, deshalb war für mich das alles komplett neu. Mich hat es ein bisschen an das PT erinnert damals. Mhm. An dieses eingestellte Silent Hills. Weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es das ist.
Es ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig. Es ist aber jetzt kein klassisches Horrorspiel, sondern es ist eher so ein Mindfuck-Game. Mhm. Also man hat ja auch gesehen, der Trailer hat so ein bisschen das angedeutet, so man weiß nie so genau, was ist Realität, was wird irgendwie impliziert. Es geht so ein bisschen um so ein Gedankenexperiment. Ein Wissenschaftler, der damit experimentiert, quasi im Spiel auch, dass man Erinnerungen in andere Leute Köpfe einpflanzen kann. Ja, und damit spielt natürlich auch diese ganze VR-Umgebung. Es ist ein sehr filmisches, ein sehr cineastisches Projekt. Deswegen auch eben die Zusammenarbeit mit Elijah Woods Produktionsfirma, die Spectrovision, die dann auch mit Schauspielern arbeiten in diesem Spiel und eben nicht alles nur gerendert. Und im Spiel selber ist auch immer so dieser Mindfuck, also man springt so durch die Realitäten, diese Demo, die ich da gespielt habe auf der Gamescom, da war das im Prinzip eigentlich eine Art Horror-Puzzle-Game, wenn man es so nimmt. Also da war so ein Wohnzimmer und ich habe gesehen, da war irgendwie so eine Figur, die dann auf einmal so Fragmente irgendwie waren und dann musste ich irgendwie in der Zeit zurückspringen, dann war ich irgendwie in den 80er Jahren, konnte dort irgendwie eine Information ergattern, mit der ich dann wieder, also da habe ich zum Beispiel gesehen, okay, da hat der den Schlüssel versteckt und dann konnte ich wieder in die Jetztzeit zurück und wusste dann in diesem Schrank, den kann ich jetzt öffnen, um an diesen Schlüssel zu kommen oder konnte so sich gegenseitig so Sachen beeinflussen und man wusste immer nie so genau, man ist nie sicher, ja, und diese Mindfuck-Geschichte, das wurde jetzt auch, glaube ich, nochmal mit Spectrovision weiter ausgebaut, dass es noch filmischer und noch kurioser und noch crazier, verrückter.
noch verrückter
wird, weil diese Demo, das war wirklich nur so eine Tech-Demo, wie man sich in VR bewegt und dieses ganze Filmische, dieses ganze Szenische, das stand jetzt heute ein bisschen mehr im Vordergrund, aber es war eine sehr kurze Sequenz, also man hat da jetzt keine großen Infos mehr dazu bekommen, ja.
Aber ich freue mich drauf. Ich fand auch von der Prämisse her klingt es toll. Und es bleibt aber dabei, es ist ein exklusiver VR-Titel, oder? Man kann es nicht ohne Brille spielen. Okay, schade. Ja. Dann heißt es schon mal alle Xbox und Nintendo, aber Xbox-Spieler sind damit auch außen vor.
Ja.
Okay.
Aber oft ist es ja so, wie bei dem Star Trek zum Beispiel, dass es dann halt erst für VR kommt und dann nach einer Weile später dann auch ohne VR released wird.
Ja.
Aber das haben sie jetzt nicht gesagt. Dann war's, habe ich erstmal gedacht, jetzt können wir ein bisschen die obligatorische Pause machen, weil Starlink hat mich eigentlich so gar nicht interessiert. Das haben sie letztes Jahr auch schon angekündigt, ist ein Spiel für, ich würde sagen, für Kinder und Jugendliche, Battle for Atlas, so ein bisschen so eine Science-Fiction-Geschichte mit so Raumschiffen, die dann halt eine große Bedrohung bekämpfen. Und der Clou an der Sache ist, dass du dieses Toys-for-Life-Prinzip wieder ein bisschen, Toys-to-Life-Prinzip wieder ein bisschen aufleben lässt. Da kannst du auf dem Controller wirklich auch diese Raumschiffe stecken. Und je nachdem, wenn du da dann irgendwie Kanonen andockst, dann tauchen die auch im Spiel auf. Da haben sie ein bisschen mehr zu gezeigt. Aber der große Überraschungsmoment war ja, dass man auf einmal dachte, Zeitsprung, sind wir jetzt schon bei der Nintendo Direct?
Ja, sie haben im Grunde haben sie ja so ein bisschen ihren Magic Moment vom vergangenen Jahr kopiert. Mhm. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann er auf die Bühne kommt. Und dann kam natürlich irgendwann Yves Guillemot, also der CEO von Ubisoft, auf die Bühne zu dem Starlink-Titel und hat wie vergangenes Jahr auch noch Shigeru Miyamoto von Nintendo auf die Bühne geholt. Sie haben sich nicht in den Arm gelegen, aber sie haben sich sehr herzlich begrüßt. Er hat ihm auch ein Geschenk überreicht. War schon sehr cool und ich muss auch gestehen, also mir hat das Spiel tatsächlich gut gefallen. Also mich hat es schon von Anfang an so ein bisschen an Star Fox erinnert, noch bevor überhaupt dieser DLC oder wie man es nennen möchte, angekündigt wurde. Und es war so eine Mischung aus Star Fox meets No Man's Sky. Mhm. Also du hast ja irgendwie so Dinos oder was auch das waren, so scannen können. Das sah schon irgendwie alles ganz geil aus. Also ich habe da schon irgendwie Bock drauf.
Ja, nee. Also ich weiß, was du meinst, dieses Star Fox meets No Man's Sky war tatsächlich da auch zu erkennen, aber also wenn es dann mal da ist, dann werde ich vielleicht mal einen Blick drauf werfen, aber meine Jungs sind, glaube ich, zu alt dafür, um jetzt dann noch so Spielzeugraumschiffe auf den Controller zu stecken. Ich wurde so ein bisschen durch das Infinite und wie hießen die ganzen Titel, Disney Infinite und ich habe mir da auch mehr von erhofft, die so richtig geil waren die halt dann alle dann doch nicht und deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt wieder Bock habe, irgendwelche mir Plastikraumschiffe zu kaufen. Wenn ich jetzt ein großer Star Fox Fan wäre, dann hätte es mich wahrscheinlich gehuckt, weil Star Fox, das Raumschiff von Star Fox, weiß ich, hat es einen speziellen Namen? Hat bestimmt einen Namen, oder? Ja, aber ihr kennt das halt. Dieses klassische Ding, das wird es natürlich dann auch als Modell geben, um das mir auf den Controller zu stecken und dann kannst du halt mit Star Fox in Starlink spielen und es wird exklusiv dann für die Switch vorbehalten sein. Also von daher eine Star Fox exklusive Edition für die Switch kommt am 16. Oktober dieses Jahr schon raus und wird dadurch, glaube ich, allein deswegen schon seine Käufer finden, weil die Leute halt dieses Original Star Fox Modell irgendwie haben wollen, egal ob sie das Spiel spielen oder nicht. War zumindest ganz clever von Nintendo, das auf dieser PK zu zeigen, damit die Leute nicht morgen alle ausrasten, wenn dann halt doch nichts von Star Fox angekündigt wird. Weil wenn dort das Logo gezeigt worden wäre, hätten halt alle gedacht, es kommt ein neues Star Fox. Und wenn dann das nur die Kooperation mit Starlink gewesen wäre, ist schon ganz gut, dass sie es jetzt hier gezeigt haben.
Das stimmt, ja.
Für einen Moment habe ich ja gedacht, Ubisoft kümmert sich um den Star Fox Racer. Aber das war dann tatsächlich doch nicht der Fall. Wie stehst du denn zu For Honor? Da gab es auch eine neue Ankündigung.
Ja, ich war echt überrascht. Ich habe mir aufgeschrieben, wird bei Ubisoft in Ehren gehalten. ich war überrascht, dass sie damit nochmal um die Ecke kommen. Ich hatte irgendwie gedacht, das ist, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr tot gewesen, das Spiel, aber es scheinen ja echt noch Leute zu spielen. Also genug zumindest, dass sie eine kurze Dankesrede an die Community geschickt haben. Mhm. Das Spiel als Starter-Edition auf dem PC für die kommende Woche verschenken, weil sie einfach noch mehr Leute anziehen wollen und noch ein neues DLC angekündigt haben.
Genau, Marching Fire.
Genau.
Und eine neue Fraktion. Also das passt ja ganz gut zu diesem Spiel. Ja. Das sind ja diese drei unterschiedlichen Fraktionen mit den jeweiligen Kämpfern, die man sich dann freischalten kann. Und Marching Fire wird eine chinesische Fraktion, also eine China-lastige Kämpfer ins Spiel bringen, die vier neue Klassen dann haben. Und die sahen tatsächlich auch sehr cool aus. Also wenn man Bock an diesem Spielprinzip hat, dann ist es, glaube ich, eine sehr geile Ankündigung. Und es wird auch ein neuer Spielmodus, der Breach heißt, kommen, der so ein Castle-Siege-Modus ist. Also man hat dann eben so Belagerungswaffen gesehen und heißes Öl, was dann runtergegossen wurde. Und ich fand ja, For Honor hat schon auch Spaß gemacht. Mir hat nur der Grind, der hat mich total abgeturnt. Aber das eigentliche Spielprinzip war cool. Ich glaube, sie haben es deutlich verbessert und deutlicher abgeschwächt. Okay. Aber ich habe es halt direkt zum Launch gespielt und da war der Grind war halt immens groß. Also es hat ja mal jemand ausgerechnet, wie viel Jahre man spielen muss, um irgendwie alle Klassen freizuschalten. Und dann hat mich das Spiel sehr schnell verloren, aber das eigentliche Gameplay hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Von daher werde ich vielleicht mit der neuen Fraktion nochmal einen Blick drauf werfen. Was ich interessant finde, dass es China ist, die da als neue Fraktion kommt. Ubisoft hat ja gerade eben erst diese feindliche Übernahme von Vivendi abgewehrt. Ach, aber du meinst nicht
den Tencent jetzt.
Genau, aber nicht ohne, dass Tencent jetzt beteiligt ist an Ubisoft zu einem kleinen Teil. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus ein bisschen eine strategische Überlegung ist, nicht nur, weil es cooler Kampfstil ist, sondern es vielleicht auch For Honor für den chinesischen Markt interessanter zu machen dadurch.
Ja, aber um ehrlich zu sein, ist es schon ein Stück weit auch naheliegend, oder? Also ich meine,
klar.
Die asiatischen Kampfkünste sind nun mal auch irgendwie die spannenden und Samurai und Ninja, was es da nicht alles gibt, das sind ja irgendwie alles schon coole Sachen. Also siehe, wie heißt das neue von From Software?
Naja. Ja, das ist der Nioh, Nioh 2.
genau.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem ein schöner, passender Zufall. Sie werden wahrscheinlich schon sehr viel länger daran entwickelt haben, als dass klar ist, dass Tencent da einsteigt, aber tendenziell das Spiel für den chinesischen Markt interessanter zu machen mit chinesischen Kämpfern ist natürlich jetzt kein Nebeneffekt, den man irgendwie groß abstreiten kann. Also das nimmt man natürlich, glaube ich, auch gerne mit. Ja. Gut, kommt am 16. Oktober und die Starter Edition, hast du ja schon gesagt, ist jetzt gerade noch kostenlos als kleine Aktion. Dann gab es ganz kurz kam jemand von The Crew 2 auf die Bühne, aber das erscheint jetzt auch schon diesen Monat. Ich glaube, da müssen wir auch nicht groß drüber reden, da werden wir einen eigenen Podcast zu machen. Sie haben nur gesagt, dass jetzt die Open Beta startet noch im Vorfeld des Launchs und dann kam der Schwerpunkt, nämlich Assassin's Creed Odyssey. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, nichts vorher davon zu wissen, weil das hätte mich tatsächlich mehr gefreut. Aber es ist halt Assassin's Creed. Es ist klar, es ist die Fortführung, die konsequente Fortführung von dem, was mit Origins jetzt begonnen wurde. Von Ägypten geht die Reise jetzt halt weiter ins antike Griechenland und ist eine stabile Fortsetzung, würde ich mal sagen, oder?
Ja, es ist Assassin's Creed, ne? Also im Grunde ändert sich das Setting. Du hast einen neuen Charakter oder eine neue. Du kannst ja wählen, ob du männlich oder weiblich sein möchtest. Finde ich sehr cool. Alexios oder Cassandra. Aber darüber hinaus, also spielmechanisch, klar, es wird immer noch besser und noch abwechslungsreicher, was das Moveset angeht. Aber im Kern ist es halt Assassin's Creed. Es sieht super aus, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder eins gebraucht hätte, aber sie scheinen jetzt wieder diesem Jahresrhythmus folgen zu wollen.
Puh. Ja. Wenn das so gut ist wie Origins, dann hat ja keiner was dagegen. Also es sah ja wirklich vielversprechend aus. Mir geht's da wie dir. Es ist halt, früher war Assassin's Creed immer jährlich. Dann haben sie ja gesagt, wir machen jetzt eine kleine Kreativpause. Dann haben sie mit Origins ja auch tatsächlich einige Sachen umgeschmissen. Und die werden jetzt auch in Odyssey. Also Odyssey ist natürlich lang nicht so ein Sprung wie Origins zu den davorherigen. Aber es ist jetzt halt wieder das, was Assassin's Creed früher war. Nämlich ein jährliches Update der vorhandenen Formel. Und wer Bock an Origins hatte, ich glaube, der wird Odyssey auch lieben. Es sah richtig cool aus, es hat tolle Charaktere. Es ging noch ein bisschen mehr in diese, das Kampfsystem wurde, glaube ich, noch ein bisschen interessanter gemacht. Also das war so einer meiner Kritikpunkte bei Origins. Es ist eigentlich eine ganz geile Welt und ich mag das neue Kampfsystem auch mit diesem Looten und es war halt ein bisschen taktischeres Kämpfen und nicht mehr so reines Button-Mashing. Und es sah jetzt zumindest, sie haben es jetzt nicht so im Detail vorgestellt, aber es wirkte, als hätten sie halt noch mehr Spezialisierungen, noch mehr Spezialfähigkeiten, noch mehr unterschiedliche Angriffsarten in dieses Kampfsystem gesteckt, um da halt ein bisschen mehr Tiefe rauszuholen. Und das spricht mich zumindest erstmal an.
Genau, das hatten sie auch gesagt, dann noch mehr RPG-Elemente wollen sie mit reinbringen. Also weg von dem reinen Kampf irgendwie noch ein bisschen mehr Individualisierung mit.
Ja.
Und ich fand's cool, diese eine Szene, die dann so ein bisschen aussah wie in 300, ne, der Kampf gegen die Perser oder sowas.
Ein bisschen ist gut. Es ist der Wahnsinn, unser Freund und Kollege Dom Schott hat es gerade, der hat ja auch Archäologie studiert und der hat gesagt, es ist unfassbar, wie stark, wie prägend dieser Film 300 halt einfach war, oder? Für alles, was popkulturell mit Griechenland zu tun hat. Das ist wirklich erstaunlich. Also es sind so viele Sachen aus diesem 300, dieser Tritt, weißt du, so,
das ist Sparta. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich wollte genau das Gleiche sagen, der Tritt von Leonidas. Ja, super. Aber wenn das eine Fähigkeit ist, dass du Leute irgendwo runtertreten kannst, ich bin dabei.
Ja, ich bin auch sofort dabei. Und diese ganze Ästhetik ist halt so, wie man sich Griechenland vorstellt. Es ging ja sogar so weit, dass man halt so Charaktere wie Sokrates trifft. Das ist ja, da ist Assassin's Creed ja auch bekannt für, dass die so bekannte historische Figuren irgendwie dann als Questgeber etablieren. Sokrates mit seinem nackten Oberkörper und den Brusthaaren, den gerenderten, fand ich schon sehr witzig, witzig. Es ist halt das gleiche Problem wie schon immer bei Assassin's Creed. Ich find's, ich kann ja nachvollziehen, dass man die Leute Englisch reden lässt, ja, damit man es halt versteht. Das traut sich natürlich eine Firma nicht, bei so einem Multimillionen-Ding, die jetzt alle Altgriechisch reden zu lassen und Untertitel zu machen. Fände ich ja tatsächlich eigentlich total geil, da wirklich so diese Originalatmosphäre der Menschen von damals einzufangen, wie die halt damals geredet haben. Aber klar reden die natürlich Englisch, die Sprecher, damit du halt irgendwie nicht alles lesen musst. Verstehe ich. Aber die dann mit einem Englisch mit einem griechischen Akzent reden zu lassen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin im Film My Fat Greek Wedding oder sowas, ja. Oder also das irritiert mich dann immer bei Assassin's Creed, dass die dann Englisch mit Dialekt reden, weil das passt irgendwie nicht. Das hat mich schon immer bei Assassin's Creed gestört. Ich verstehe natürlich, warum sie es machen, um diesen Flair mit reinzukriegen, ja, weil du natürlich sofort dieses Griechisch dann irgendwie hast, wenn da jemand so griechisch gebrochen Englisch redet, aber es ist einfach so unlogisch. Das stört mich irgendwie.
Ja, aber das ist wahrscheinlich das Beste aus beiden Welten, ne? Also irgendwie so ein Kompromiss. Wenn du sagst, okay, die sprechen jetzt halt alle amerikanisches Englisch, dann sagen die Leute, hey, was ist das denn? Das passt überhaupt nicht nach Griechenland. Und wenn sie es wirklich Griechisch sprechen lässt, dann schalten halt auch alle ab.
Ja. Ich sag aber ja, ich verstehe ja, warum man es macht, aber trotzdem ist es für mich immer so ein bisschen es fühlt sich immer so ein bisschen nach einem Bully Herbig Sketch an.
Oh Gott, das war hart.
Aber wenn wir gerade bei den Dialogen sind, Sie haben gesagt, Sie haben neue Wege von Storytelling irgendwie versucht, in dieses Spiel reinzukriegen. Ja, ich habe jetzt gesehen, dass es Dialogoptionen gibt. Es gibt irgendwie Romance-Optionen. Also diese Cassandra hat dann einmal so gefragt, seid ihr ein Pärchen? Also es geht so ein bisschen mehr in die BioWare-Ecke, glaube ich, um so Romance-Optionen. Bin mal gespannt, was da Storytelling-mäßig passiert.
Ich weiß nicht, ob ich das in einem Assassin's Creed brauche, aber mal gucken.
Aber die Griechen waren da ja sehr tolerant, also von daher.
Ja. Ja. Das wäre spannend, ne? Wenn man dann eine schwule Beziehung eingehen könnte.
Ja, das war im historischen Griechenland war das ja durchaus gang und gäbe. Von daher, da du beide Helden spielen kannst, wird es wahrscheinlich auch möglich sein. Was mir noch aufgefallen ist, diese Massenschlachten, die sahen irgendwie neu aus. Also die haben mich, dass du in so riesigen 300er wie du gerade schon gesagt hast, so Massenschlachten sind ja jetzt nicht unbedingt das der Hauptstil gewesen von Assassin's Creed. Passt natürlich hier zu den griechischen Kämpfen irgendwie rein, weil da ja halt auch eine Kriegssituation herrscht, aber meistens war das ja schon so one-on-one.
Ja, ist ja die Frage, wie es dann am Ende im Spiel eingebettet ist, ob sich da vielleicht von For Honor ein paar Ressourcen geliehen haben, aber es sah auf jeden Fall gut aus. Und ich fände es natürlich super, wenn es drin wäre.
Überraschung, vielleicht, ja, nein, weiß ich nicht. 5. Oktober kommt also auch schon dieses Jahr. Recht knappe Ankündigung dafür, dass wir es ja heute zum ersten Mal so richtig gesehen haben, wenn man die Leaks jetzt nicht im Vorfeld irgendwie gesehen hat. Ist natürlich interessant, weil im Herbst kommt auch Red Dead Redemption und solche Sachen.
Ja, eben. Also ich weiß gar nicht, was man im Oktober noch alles spielen soll. Ne? Also Assassin's Creed, For Honor, Starlink, okay, das interessiert dich jetzt nicht. Und eben Red Dead Redemption als ganz großer Schatten über allem. Naja, und dann hast du im Februar halt wieder diese geballte Ladung.
Mal sehen. Ja. Aber besser, als wenn sie es jetzt im Februar verschieben. dann doch lieber im Oktober.
Genau. Stimmt, das macht Ubisoft gar nicht so, oder? Also die sind gar nicht so, dass sie ihre Titel verschieben, sondern
die haben da gar nicht so Angst vor. Das ist einfach, die Marke ist, glaube ich, stark genug. Ja. Und dann haben wir ja alle drauf gewartet, dass dann Eve auf die Bühne kommt und noch sich verabschiedet und sagt, one more thing. Und da hätten alle damit gerechnet, dass wir die drei grünen Lichter von Sam Fisher sehen. Aber Pustekuchen und es gab wirklich nichts. Also es war so ein abruptes Ende. Das ging sofort mit der Pre-Show los, wo sie dann weiter Division-Gameplay gezeigt haben. Kein One More Thing, kein Teaser, der irgendwie Watch Dogs 3 oder irgendwas ankündigt. Kein neues Battle Isle, gar nichts. Also wie gesagt, wie wir eingangs schon erwähnt haben, alles bekannte Marken oder eben bekannte IPs, Fortsetzungen, Prequels, DLCs, da war keine neue Marke dabei, weil Skulls and Bones kannten wir ja auch schon und Transference war ja auch auf der Gamescom schon spielbar.
Ja.
Von daher war, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, es war ein bisschen so antiklimaktisch, ne? Zum Ende. Also die haben es am Anfang richtig gut hinbekommen, jedes Spiel immer irgendwie so 2-3 Minuten vorzustellen, immer genau richtig. Und dann haben sie ausgerechnet bei Assassin's Creed am Ende irgendwie noch so 10 Minuten Gameplay gezeigt, wo halt jeder weiß, wie Assassin's Creed aussieht und wie es sich spielt.
Ja.
Hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gebraucht. Und dafür hätte ich mir halt wirklich noch so einen geilen Rauschmeister am Ende gewünscht. Und da gab es halt nichts. Also es gab auch überhaupt keine Ubi-Art-Titel. Also kein Child of Light oder
ja, was. Ja, das fand ich auch enttäuschend.
Kleines. War zum Ende hin echt ein bisschen ernüchternd.
Ja, und das fehlt mir einfach so ein bisschen. Also wo sind die kleinen Titel dieses Jahr? Ja? Mhm. Sowas wie Valiant Hearts oder sowas. Von mir aus auch ein neues Rayman oder irgendein Jump'n'Run mit einer Marke, die wir noch nicht gesehen haben, mit der UbiArt. Also ich finde es so schade, dass diese UbiArt-Engine nicht mehr genutzt wird. Aber es muss ja auch eine UbiArt sein. Also irgendwas Besonderes, was da noch kommt, auf das man sich irgendwie freuen kann. Oder eben so ein Kracher wie damals der erste Watchdog-Trailer. Also das war ja so ein geiler Moment, oder? Wo alle so dachten, what the fuck, was wird das denn Geiles? Und das hat ja leider gefehlt. Und was mir da ein bisschen Sorge macht, das muss ja irgendwas in Arbeit sein, oder? Also ich meine, sie müssen da ja irgendwas in petto haben und mich wundert, dass sie dann nicht wenigstens so einen Teaser da noch rausschmeißen. Das hätte ja wirklich nur ein Render. Ich meine, damals bei Watch Dogs, bei dem ersten Trailer, haben wir ja gar nichts gesehen. Das war ja wirklich nur eigentlich Concept Art, wo das Setting erklärt wurde, wo irgendwie diese Welt erklärt wurde, aber es war ja noch weder Gameplay noch irgendwas groß zu sehen und dass da gar nichts gemacht wurde, fand ich jetzt sehr untypisch.
Ja. Ja, vielleicht machen sie es wie Bethesda und entwickeln schon für die nächste Konsole irgendwie Watch Dogs 3 oder sowas oder keine Ahnung, neues Splinter Cell und wollten einfach noch, hatten halt keinen Bock zu sagen, okay, wir zeigen jetzt nur das Logo, das bringt dann ja auch nichts.
Ja, aber das haben wir ja bei Bethesda auch bemängelt.
Der mokiert, ja, genau.
Also wie man es macht, gell? Ja.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie es gestern gehört. Yves hat gestern Podcast gehört und hat gesagt, du, wir haben hier ein Logo von Battle Isle, mach mal raus. Der Manu sagt nur, Logo geht nicht. Genau, so war es.
Wie man es macht, man macht das ja doch falsch. Ich hätte mich auch über ein neues Prince of Persia mal gefreut. Also die Marke scheint ja irgendwie auch brach zu liegen. Oder, na gut, Driver, das haben sie jetzt mit The Crew irgendwie kompensiert. Ja.
Ja, es hätte ja schon gereicht, ein Splinter Cell ist in Arbeit, weißt du, so. Da wäre die Community ja schon zufrieden gewesen hier. Splinter Cell, die drei grünen Lichter, Splinter Cell 2019 fertig. Das hätte ja schon gereicht. Aber Prince of Persia habe ich nämlich mich auch gefragt. Das wäre doch eigentlich der perfekte Titel, das für die UbiArt zu machen, so wie sie es mit Assassin's Creed, diese Chronicles gemacht haben. Also ein 2D Prince of Persia in der UbiArt Engine. Das Problem ist, dass sie die Kosten dafür nicht ausgeben wollen. Also ich habe mal gelesen, dass Prince of Persia eben als Marke damals ad acta gelegt wurden, weil sie halt von den Lizenzkosten da immer wahnsinnig viel halt abgeben müssen an den Prince of Persia Erfinder und deswegen ja auch Assassin's Creed etabliert wurde als Marke, um eben Prince of Persia abzulösen. Und deswegen wird da, glaube ich, auch nichts mehr mit passieren mit der Marke.
Ach so, ist der Mechner so gierig immer noch nach all den Jahren.
Ja, aber sie müssen halt mehr abgeben als bei ihrer eigenen Marke, ist ja logisch.
Ja klar, völlig verständlich.
Und warum sollen sie das dann machen? Weil sie haben ja mit Assassin's Creed alle Möglichkeiten, die Prince of Persia halt auch abdecken würde.
Ja. Absolut. Naja, du hast halt so geile Sachen wie diese Zeitspielereien nicht und diese ganzen Jump'n'Run-Elemente, aber egal, du hast recht. Letztendlich ist Assassin's Creed die logische Fortführung vielleicht. Aber das Splinter Cell wäre schon sexy gewesen.
Ja. Übrigens, bei Assassin's Creed hat man nichts über den Animus gesehen, gell? Oder über Aspergo.
Gott sei Dank.
Nichts, gar nichts davon. Ja.
Das stimmt, aber dieser komische Speer von Leonidas, da hatte ich das Gefühl, der verleiht irgendwie komische Fähigkeiten.
Ja, das wirkte also so ein bisschen, als hätte sie Superheldenfähigkeiten.
Ja, gell? Oder also, von dem Dach runterspringt, von diesem Tempel. Ja. Und es passiert ihm einfach nichts.
Ja. Ja, der hat ja auch irgendwie so andeutungsweise irgendwelche magischen Fähigkeiten. Also ich glaube, dass sie damit eben auch diese ganzen Spezialfähigkeiten und Angriffsarten erklären über diese legendäre Waffe von Leonida.
Ja. Naja.
Nun gut, also Ubisoft insgesamt eine sehr, sehr runde, sehr stimmige, wie ich schon gesagt habe, sehr kompakte, ohne viel Gelaber, tolle Spiele gezeigt. Also insgesamt sehr, sehr gut. War halt nur ein bisschen Anti-Climax am Ende, dass sie nicht so diesen Rausschmeißer hatten, wo man so ein bisschen Vorfreude hat, weil es war halt eine sehr erwartbare Präsentation. Da war, wie gesagt, nichts dabei, was mich irgendwie groß überrascht hätte.
Ja, aber vielleicht ist es auch einfach eine falsche Erwartungshaltung. Vielleicht sind wir da jetzt schon so verdorben von den letzten Jahren, dass wir das einfach immer verlangen, dass da was noch kommt. Und vielleicht ist es mal ganz gut, da wieder so ein bisschen geerdet zu werden und dann kommt es dann halt, keine Ahnung, 2019 oder so. Also, es sind ja auch so genug gute Spiele angekündigt worden. Es ist ja nicht so, dass es jetzt alles scheiß wäre.
Ja, und ganz ehrlich, alles, was da jetzt gezeigt wurde, außer Starlink, will ich ja spielen. Also ich brauche mich ja nicht beschweren. Selbst For Honor, habe ich ja gesagt, würde ich sogar noch mal reinschauen mit den neuen Verklassen. Also das war schon auf sehr hohem Niveau. Die sind alle sehr, sehr cool, diese Sachen, die sie da gezeigt haben. Gut, das war's mit unserer Besprechung zu Ubisoft 2018 Showcase. Wir bereiten uns jetzt mental vor auf die Sony PK. Schaust du diese an, nachts um 3 oder halb 3:30 Uhr?
Nicht live. Nee, ich muss um 6:30 wieder raus. Ich guck sie dann in der Mittagspause oder sowas.
Ja, 3 Uhr geht's, glaube ich, los. Mach ich mir noch einen Kaffee jetzt, schneid den Podcast, lad den hoch. Vielen Dank an dich und wir sehen uns auf der Gamescom und hören uns dann hoffentlich auch bei der ersten Zusammenfassung der Gamescom, lieber Alex.
Sehr gerne.
Dann danke dir für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Ja, eigentlich heute. Jetzt ist ja schon fast eins. Also von daher, wir hören uns gleich wieder zu Sony. Bis später. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.